Jo, warte. Oh, jetzt ist alles ein bisschen komisch, aber jetzt geht's. Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Motos und Wurfs, euer Podcast für Fachthemen aus der Functional Fitness beziehungsweise auch CrossFit-Szene. Wir sind ja beide lizenziert. Und für euch hier heute wieder an den Mikes, Coach und Gründer von CrossFit Albatros und Motos, Max Keller. Und ich bin Lazar, Head Coach bei den Wolves Athletes und Mitowner von Wolves CrossFit hier in Braunschweig. Herzlich willkommen!
Auch herzlich willkommen von mir. Und wir haben heute ein ziemlich cooles Thema, nämlich Question and Answers. Eine Q&A-Folge. Wir haben Fragen gesammelt in Kommentaren auf Instagram und Co., haben uns ein paar rausgepickt, die wir heute aus Sonderfolge beantworten wollen und können eigentlich direkt mit der ersten Frage starten, oder?
Ja, natürlich. Ich starte mal. Meistens sind die Fragen sehr schön in Textform ausformuliert. Deswegen lese ich sie auch genauso vor, damit wir auch so ein bisschen den Spirit der Leute mitkriegen, die es geschrieben haben. Okay? Ja. Und zwar, erste Frage war, ich arbeite als Polizist im Schichtdienst und spüre daher alle Folgen davon. Wenig Schlaf, Biorhythmus im Eimer, Heißhunger zu ungünstigen Zeiten etc. CrossFit hilft mir, um für meine Arbeit körperlich fit zu bleiben. Wie schaffe ich es jedoch mit dem oben genannten Handicap, in Anführungsstrichen, trotzdem das Bestmögliche aus meiner Leistung herauszuholen? Mir ist nämlich bewusst, dass genau die Punkte Schlafmangel und Schlafrhythmus bei einer Recovery brutal schaden.
Yes. Krasse Frage, krasse Situation. Vor allem Nachtschichten wissen wir, wie extrem gefährlich der Einfluss auf die Gesundheit ist. Deshalb ist es umso wichtiger, hier wirklich dahinter zu sein, meiner Meinung nach. Auf was würde ich achten? Ich würde darauf achten, Routinen zu entwickeln. Also ich bin allgemein auch bei mir selbst ein riesen Fan von Routinen. Ich versuche wirklich jede Minute durchzuplanen. Ich versuche auch meine Freizeit geplant zu haben. Sonst würde ich einfach permanent arbeiten zum Beispiel oder zu viel trainieren oder. Heißt, ich würde als ersten Punkt unbedingt eine feste Routine definieren. Zu wissen, wenn ich Nachtschicht habe, stehe ich zu der Uhrzeit auf, ich esse zu dieser Uhrzeit. Ich habe mein Essen zum Beispiel vorbereitet. Nach der Nachtschicht versuche ich dort zu schlafen, versuche vielleicht am nächsten Tag nochmal einen Nap reinzubekommen und so weiter und so fort, um eine Routine zu haben. Das wäre so mein allererster Punkt, an den ich denken würde. Was kommt dir in den Sinn?
Tatsächlich so ein bisschen der Spruch, schlaf so viel wie möglich, so dass du nicht gefeuert wirst oder dass sich deine Frau von dir trennt. Beziehungsweise dein Partner oder Partnerin. Habe ich irgendwo, ich weiß nicht, Michael Bann war das.
Von Michael OPEX. Bann von OPEX, ja. Habe ich auch gelesen, kenne den Spruch.
Das ist gut. Finde ich mega gut. Ich finde ihn gut. Ich denke genau ich das auch. Gleiche wie du. Ich glaube, dadurch, dass man, die Frage ist jetzt, ist das ein sehr konstanter Schichtdienst? Das heißt, ist der absehbar? Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Man muss halt reingucken. Wenn du so Feuerwehr 48-Stunden-Schichten hast oder sowas in der Art, dann kann man das alles relativ gut planen, sagen wir es mal so. Wenn das alles so mal random ist und ich muss hier mal rein und muss da mal rein und muss mal, ne, einen, dann bin ich mal länger im Schichtdienst, weil man nicht abgelöst wird, gerade im Bereich dieses Polizeiberufs passiert das ja auch sehr oft. Ja. Ist es natürlich tricky. Aber dennoch ist Routine, wie in allen Dingen, glaube ich, King. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst, so wie du es beschrieben hast. Und das lässt die Möglichkeit offen, sehr gut zu evaluieren, was wirkt und was nicht wirkt. Ja. Gerade im Aufbau dieser Routinen oder der Umsetzung.
Ja. Was mir noch dazu einfällt, Thema Training. Vor allem, wenn du merkst, du bist jetzt im Schlafmangel, du bist nicht recovered, es geht dir nicht wirklich gut, versuch zu trainieren, aber versuch dich nicht gegen die Wand zu fahren. Also genau diese Sessions sind keine highest intensity Sessions mit danach am Boden rumrollen. Diese Sessions sind keine PR-Versuche. Diese Sessions sind nicht 10x3 Backsquats at 90%, sondern das sind einfach Sessions, du kommst rein, du verrichtest Arbeit, sinnvolle, ehrliche Arbeit, machst, was dir gut tut, fährst dich nicht gegen die Wand und findest einen Weg, wie du Training so gestalten kannst, dass es dich nicht noch mehr in ein Recovery-Defizit knallt, sondern dass es dir eben hilft, dich gut zu fühlen und besser zu werden. Also ich finde ganz, ganz wichtig, vor allem hier die Auslegungssache von CrossFit, sprich auch mit deinem Coach, sprich mit deinem Box-Owner, was auch immer. Du musst nicht unbedingt 100% tough sein und hier Leaderboard, Workout pushen und, sondern du musst das machen, dass du Longevity im Hinterkopf behältst und dass du eben langfristig dabei bleiben kannst und dass du nicht in 2 Jahren aufhörst, CrossFit zu machen, weil es dich zu oft gegen die Wand gehauen hat, sondern dass du in 10 Jahren immer noch trainierst. Das finde ich hier viel wichtiger wie Highest Intensity.
Definitiv. Ich glaube auch, dass man muss, glaube ich, vorweg jetzt nochmal sagen, die Fragen, die wir jetzt hier sehr stehen haben, die sind sehr redundant in sich. Ja. Das heißt, es geht immer so ein bisschen um das Thema Zeitmanagement. Primär geht es gar nicht ums Training. Primär geht es ums Zeitmanagement bei vielen der Fragen. Und da ist es auch nochmal ganz klar für sich selbst herauszufinden, das haben wir sehr oft, gerade wenn so Thema, meine Erfahrung mit Schichtdienstarbeitern und Arbeiterinnen ist, sehr oft stelle ich diese auf 4 Tage um, nur in der Woche mit Training, wenn es im ID-Bereich ist. Warum? Ja. Weil die sich in den Tagen dann ihre 90 Minuten bis zu 2 Stunden nehmen und dann sagen, okay, ich kann mich 4 Tage in der Woche voll meinem Training widmen. Ja. Aber zu versuchen, auf Teufel komm raus, so viel Training wie möglich reinzupressen in dieses sehr chaotische, anders kann man es ja gar nicht nennen, diesen Lebensstil, wird schwierig. Ne? Da kannst du so viel planen, wie du willst, glaube ich, als Coach. Ja, am Ende, weil du hast keinen Einfluss mit dem Training auf die Recovery. Hm. Also klar, natürlich Trainingsvolumen und Intensitätssteuerung. Ja. Aber in Summe, du hast keinen Einfluss auf den Schlafrhythmus.
Ja, voll. Eine sehr gute Freundin von mir, die auch von mir betreut wird als Coach, die ist als Ärztin in der Nachtschicht immer wieder unterwegs. Ja. Wir sprechen einfach sehr viel drüber. Heißt, wenn sie halt eine Scheißschicht hatte, jetzt mal Extrembeispiel, ein Patient ist tatsächlich verstorben oder sowas, dann ändern wir halt on the fly das Training auch manchmal nochmal ab, dass wir sagen, okay, du machst jetzt nicht die 4x4 Intervallwalle, sondern du machst 30 Minuten Zone 2 und danach noch Movement Work. Ja. Heißt, wir schieben dann auch mal spontan was, wir versuchen einfach klug bei der Sache zu bleiben und uns, wie gesagt, halt nicht gegen die Wand zu fahren.
Das ist manchmal möglich. Das ist sehr, sehr gut. Tatsächlich mache ich das auch manchmal, wenn sowas reinkommt, ein Feedback, wo es halt wirklich gravierend ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wir unsere Routine, was das Coaching angeht.
Vollkommen.
Ich glaube, das würde ich gerne nur betonen wollen, weil sonst der Eindruck manchmal bei manchen entsteht, hey, ich kann halt jeden Tag rüberschicken, was mir gerade nicht passt und dann wird das jeden Tag angepasst. Das geht ja auch nicht, das muss man auch bedenken.
Aber erfahrungsgemäß passiert das auch nicht.
Ja, also, das ist gut.
Das passiert erfahrungsgemäß nicht. Also ich glaube, da ist einfach die Kommunikation wichtig. Auch meine Athleten wissen, dass ich Sonntagnacht sehr wahrscheinlich nicht zurückschreiben werde, sondern einfach eine klare Kommunikation, wann sind Antworten da und wann funktioniert was. Sehr und dann, finde ich, kommt man damit auch sehr gut zusammen.
Sehr gut. Ich glaube, zusammenfassend, den Punkt nochmal aufzunehmen, was ist das größte Problem hier offensichtlich? Schlafmangel und Schlafrhythmus. Ja. Das heißt, wie kann man das kompensieren? In Anführungsstrichen gar nicht, muss man einfach sagen. Das heißt, man muss einen Weg darum finden und zu sagen, wie kann ich die Trainingssteuerung besser gestalten und weniger tun, als ich vielleicht wollen würde in dem Moment. Denn manchmal ist weniger mehr.
Ja, finde ich genauso. Dann starte ich in die nächste Frage.
Gerne.
Wie kombiniere, / vereinbare, ich als Berufstätiger, Familienvater, Familie, Job und ambitioniertes Training miteinander? Welche Tipps, Tricks, Empfehlungen und Erfahrungen habt ihr? Was funktioniert eurer Meinung und was funktioniert nicht? Wie setzt ihr das um? Klammer, okay, ihr habt eine eigene Box. Das ist vielleicht etwas einfacher. Der letzte Satz greift mich an, da muss ich kurz antworten. Wenn du selbstständig bist, ist es nicht super einfach, weil du arbeitest mindestens 60 Stunden in der Woche.
Ja, definitiv. Deswegen
muss ich hier mal ganz kurz aufräumen, nur weil ich eine eigene Box habe und jetzt hier trainieren kann, ist mein Leben nicht per se einfacher. Wenn du meine Steuern machen möchtest, darfst du das gerne übernehmen.
Ey, mein Vater...
Beantworte du jetzt mal.
Gestern habe ich mit meinem Vater genau darüber wieder geredet. Mein Vater seit Jahren. Und wann machst du Urlaub? Ich sage, Alter, sind schon wieder?
Und dann das frage ich mich auch.
Ey, nach 5 Jahren erzähle ich ihm, ich arbeite 60 Stunden die Woche. Ich nehme meine Arbeit mit in den Urlaub. Und seitdem ich die Box hier aufgemacht habe, letztes Jahr im August, und Patricia und ich sind aktuell alleine und bearbeiten jetzt einen Coach ein, und haben auch noch mal eine Springerin hier bei uns, die uns manchmal hilft, eine Freundin. Urlaub? Fragezeichen. Ja. Wovon sprichst du?
Genau das Gleiche. Mein letzter Urlaub ist 6 Jahre her.
Ja, was ist los? Aber man muss doch sagen, das ist selbst gewählt. Ich mache dafür niemanden verantwortlich. Ich bin nicht böse darüber. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Ja,
bei mir genau das Gleiche.
Sehr. Und Das ist aber sehr, sehr gut. Familienvater erstmal. Ist immer ein ganz, ganz guter, sag ich mal, Insight. Und zwar, ich habe noch nie einen Familienvater oder eine Familienmutter, also auf jeden Fall einen Elternteil erlebt, die mir gesagt hat, mein Kind ist sekundär.
Mhm, ja.
Das hab ich noch nicht erlebt.
Das ist auch sehr, also, sehr gut so.
So, das heißt, Prio hat deine Familie.
Mhm.
Also muss man ganz klar, und da ist vielleicht unsere vorangegangene Folge mit dem Thema Psychologie, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, sich erstmal bewusst werden und ganz klar verstehen, würdest du im Training, egal was deiner Familie passiert, dein Training abbrechen und würdest dann zu deiner Familie gehen. Kind ist krank, Frau, was auch immer, Unfall. Okay, ja, klarer Insight, Familie hat Prio.
Ja.
Wenn du auf der Arbeit bist, verlässt du ja in der Regel auch im Notfall die Arbeit, ja, was auch immer ist, um dich um deine Familie zu kümmern. Ja, das bedeutet, definitiv, das ist ja schon eine ganz klare Darstellung von Priorität. Mhm. Und irgendwie ist da das Training immer hinten dran.
Ja.
Und jetzt fällt mir so ein bisschen ambitioniert, das ist der eigene Anspruch.
Ja.
Und ich glaube, der steht einem selbst sehr oft auf den Füßen, beziehungsweise im Weg, dass wir lernen müssen, dass dieses Ambitionierte raus muss. Denn ambitioniert, man kann im Training selbst natürlich ambitioniert sein, wenn man im Training ist.
Mhm.
Das ist völlig machbar, aber das Training hat keine Priorität.
Mhm.
Und das ist ja eine Tatsachenbeschreibung aufgrund des Geschehenen und aufgrund der Action, die ich durchführe jeden Tag.
Ja, und, ja, voll.
Und da ist es mehr so, wir setzen das auch nicht um. Mein Training hat auch keine Priorität. Und
ja, das ist bei mir tatsächlich anders. Bei mir hat es eine hohe Priorität. Ja. Ja, bei mir hat Training eine hohe Priorität. Und auch eben wie vorhin mit der Routine besprochen, einen festen Zeitrahmen und alles, weil ich einfach noch numerische Ziele in der Sportart habe. Also ich habe einfach mir noch Ziele gesetzt, die ich erreichen möchte. Ich habe zum Beispiel Saisonziele, was ich erreichen möchte und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat bei mir Training eine Priorität.
Beschreib du mal, wie du das denn umsetzt, denn du hast ja eine eigene Box. Das wird ja wahrscheinlich viel einfacher sein.
Ich würde tatsächlich gerne noch erstmal was anderes einfügen. Und zwar, Training an sich ist ja ein menschengemachtes Konzept, was sich so, ich sage jetzt mal, in den letzten 50, 100 Jahren entwickelt hat.
Mhm.
Und ich finde, wir können dieses Konzept verlassen und Training auch anders gestalten und in unser Leben integrieren. Und haben damit auch einen großen Effekt auf dieses klassische Training und das Leistungsoutcome. Ich finde, man muss wegkommen von, ich kann nur einmal am Tag 90 oder 120 Minuten trainieren. Ich kann auch dahin kommen mit, ich lege mir eine Kettlebell zu Hause in die Wohnung und ich mache mittags 10 Minuten M-Rap mit Kettlebell Swings und Goblet Squats.
Ja.
Oder ich hänge mir eine Klimmzugstange in die Wohnung und ich sammle mein Klimmzugvolumen verteilt über den Tag. Jedes Mal, wenn ich an der Klimmzugstange vorbeigehe, mache ich 5 Pull-Ups. Ich finde, wir können dieses feste Ding, Trainingsroutine, durch andere Routinen ersetzen, durch Alltagsbewegung, durch Nebenbeibewegung, durch andere Konzepte ersetzen, damit ebenfalls geile Fortschritte machen. Mhm. Zum Beispiel nochmal, wenn du einen klassischen Job hast, hast du eine klassische Mittagspause. Du hast 30, 45 Minuten, was auch immer, Zeit. Bevor du dich vor dein Handy setzt, geh kurz raus und lauf eine Runde um den Block. Oder geh nur spazieren. Oder üben Handstand. Oder was auch immer. Finde irgendwas, auf was du Bock hast und mach das. Dann ist Mittag, dann mach noch ein paar Breathing Drills, um runterzufahren. Und dann geh in deinen zweiten Tag von der Arbeitshälfte. Ansonsten, was mache ich? Jetzt gehe ich mal genau in meine Routinen rein. Wir versuchen unser Kind tatsächlich in das Thema Training zu integrieren. Wir nehmen den mit, wir haben den hier dabei in der Box. Das geht natürlich durch die eigene Box. Ich kenne aber tatsächlich kaum eine Box, wo das nicht funktioniert und nicht akzeptiert ist. Mein Kleiner liebt das mittlerweile. Meiner ist jetzt noch nicht mal 2 Jahre alt und das war gestern super lustig. Da hat meine Frau trainiert und ich habe auf ihn aufgepasst. Da hat der Kleine angefangen, sozusagen ein Workout zu machen. Der hat angefangen, am Kletterseil rumzuschütteln. Yeah. Dann ist er zu den Ringern gelaufen und hat sozusagen ein Toast-to-Bar gemacht. Dann ist er wieder ans Kletterseil gelaufen und hat das Seil geschüttelt.
Yeah.
Also der kopiert halt. Ich finde, das Kind hat so viel Effekt davon, damit der einfach mit ins Training kommt und sieht, wie Mama und Papa Sport machen.
Yeah.
Der hat davon auch schon geile, geile Fortschritte. Also nehmt die Kinder mit, involviert die in das Ganze. Ich betreue gerade eine Familie als Coach, die auch zu mir gesagt hat, hey, wir wollen, dass das Kind integriert wird, was soll man machen, sollen wir den irgendwie in Sportverein, das ist auch noch ganz, ganz kleines Kind, das hat keinen Zugang dazu. Dann haben wir auch gesagt, hey, nimm einfach, wenn ihr Sport macht, nehmt es mit in den Sportraum, habt ihr 2 Kilo Kettlebell da, zeigt ihr mal, was ihr da macht, lasst das zusammen machen, hängt euch zusammen an eine Stange, spielt zusammen. Ich finde, das ist einfach voll geil, auch für die Kinder. Wenn wir am Spielplatz gehen und da ist so ein Hangelgerüst, dann bin ich der erste Papa, der das Hangelgerüst da hoch und runter läuft. Und ratet mal, welches Kind sich da hinhängen möchte. Natürlich möchte sich mein Kind da hinhängen.
Ja.
Und ratet mal, was alle anderen Kinder machen. Und dann hast du halt die Eltern, die am Rand sitzen und genervt sind. Und dann hast du jemanden wie Eva und mich, die wo halt einfach auch selber ins Spielen gehen.
Ja.
Und ich finde, genau das ist dieses Konzept Training verlassen.
Ja.
Und ins Spielen gehen und einfach das Kind mit in das Ding integrieren. Und glaub mir, das macht so viel Spaß, das ist so geil. Ja. Auch kleines Beispiel, letztes Mal war eine Familienfeier von Evas Eltern, Evas Bruder. Und alle Eltern und anderen Erwachsenen sind rumgesessen und Eva und ich, wir haben angefangen, Tennisbälle hin und her zu werfen.
Ja.
Und dann haben die Kinder auch angefangen, Tennisbälle hin und her zu werfen. Und mein kleiner 2-jähriger Sohn ist da gestanden und hat versucht zu werfen.
Ja.
Wir hatten einen unheimlich geilen Tag und wir hatten so viel Spaß dabei.
Ja. Ja.
Einfach nur, weil wir angefangen haben zu spielen. Also ich finde, wir Erwachsenen dürfen wieder anfangen zu spielen und Spaß mit Bewegung zu haben und einfach das Konzept ein bisschen verlassen. Und dann funktioniert das auch mit Training, weil man es dann auch gar nicht mehr so hart und so ernst sieht und einfach wieder Spaß mit Bewegung hat.
Das auf jeden Fall. Es ist genau dieses Move einfach, ne?
Ja.
Move well, also beweg dich. Und da natürlich jetzt, es ist immer sehr einfach jetzt für uns auf so eine Frage zu antworten irgendwie. Da steckt ja viel mehr dahinter auch, ne?
Ja.
Das ist so, dadurch, dass jetzt die Frage von einem berufstätigen Familienvater auch geschrieben ist, dann ist, da wäre so eine Frage auch, hey, wie sieht das bei dir generell aus in der Familie? Also was macht deine Partner, deine Partnerin?
Mhm.
Also wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ist das auch eine eher supportive Geschichte? Das heißt, ist da eine Unterstützung? Hast du, das klingt jetzt ganz hart, aber das klingt so, hat man einen Partner oder eine Partnerin an der Seite, die eher sich darüber echauffiert oder aufregt und böse mit dir ist, wenn du zum Sport gehst, oder hast du den Support?
Ja,
und das macht sehr viel aus in dieser Konstellation, weil es ist ja ein Miteinanderschwimmen in der Welle oder gegeneinander kämpfen. Und das ist nicht cool. So, ne?
Ja,
das
genau
das
wie
kostet
du.
So viele Ressourcen. Und das sind Dinge, da muss man einfach tiefer so ein bisschen ins Geschehen für sich selbst hineinschauen.
Kommunikation auch einstellen, mit der Partnerin, mit dem Partner sprechen, dass ihr einfach wisst, wo steht ihr. Und wenn dir Sport wichtig ist, dann findet Lösungen, findet eine gemeinsame Lösung. Vielleicht auch, wie gesagt, zusammen dahin gehen. Eine halbe Stunde passt der eine auf, eine halbe Stunde passt der andere auf. Findet einfach Lösungen, kommt weg von dem Ideal, geht hin zu Kompromisslösungen, die euch am Schluss aber trotzdem viel mehr helfen, als gar nicht zu trainieren.
Ich glaube, was auch hier verheerend ist, ist sehr oft, ich glaube, im ersten und im zweiten Frage könnte man das auch schon mit reinnehmen, aber wie gesagt, redundant dort auf die anderen. Ich glaube, und du hast ja auch schon sehr oft das Thema erwähnt, so wir dürfen uns nicht an diesen Trainingsprogrammen von irgendwelchen komischen Camps orientieren,
ja,
ob Proven oder Mayhem oder irgendwas, weil da ist ein Volumen drin, das ist ja für jemanden, der nicht den Sport als Priorität hat, ist genau das gar nicht realisierbar. Beziehungsweise, es funktioniert eine Weile, indem man sehr viel vernachlässigt und das fällt dann einem später wieder dann zurück auf die Füße einfach.
Voll.
Und da muss man Lösungen für sich finden, miteinander reden, ganz klar und realistisch definieren, wie viel Zeit habe ich am Tag. Und das fällt mir immer so schwer. Aber wenn jemand sagt, ich habe nur eine Stunde, 40, 45 Minuten am Tag, dann denke ich mir so, ja komm in die CrossFit-Box, geh in den Kurs.
Ja. Ja, voll.
Sehe ich auch nicht. Stress dich nicht mit fucking Individual Design, weil ich bin auch ganz ehrlich, was soll ich in 45 Minuten programmieren? Weißt du so? Also, du brauchst mehr Zeit für Individualität und Schwächentraining, ganz einfach.
Pass auf, hier möchte ich noch kurz einhaken. Für viele ist das immer noch so eine Abwertung. Ich gehe nur in die Klassen. Das ist keine Abwertung. Das ist super, super geil. Du wirst gecoacht. Du hast Leute, die dich pushen. Geh mit Intensity in den Kurs. Das ist richtig, richtig gut. Das ist viel besser. Ich habe meine Trainingsplanung synchronisiert aktuell mit meiner Planung von der Box. Heißt, ich mache meine Workouts mit der Klasse bewusst, weil ich Push davon bekomme.
Ja.
Weil ich es voll geil finde, das nicht alleine zu machen, sondern ich plane meine Tagesstruktur so, dass ich das Workout mit der Klasse machen kann. Weil es einfach cool ist, weil es denen Spaß macht, weil es mir Spaß macht. Dass ich auch nochmal Coaching bekomme und sowas. Also ich finde, lasst uns das wieder normalisieren, dass es nicht schlecht ist, in den Kurs zu gehen.
Auf jeden Fall. auch wenn wir natürlich ein Großteil unseres Einkommens und unsere Spezifität und unsere Profession darin haben, 1:1 Individual Coaches zu sein. Und das ist wieder eine ganz andere Debatte mit dem Thema, was bedeutet es, ein Athlet zu sein und wirklich das im Fokus zu haben. Ja. Aber das ist, dass die Leute geht in die Klassen, habt Spaß, genießt das, ihr werdet besser, ihr werdet immer besser. Das
ist, ja, sehe ich auch so.
Es ist natürlich, braucht jemand, der 5 Stunden die Woche trainiert, länger und mehr Zeit, um sich zu entwickeln, als jemand, der 10 Stunden in der Woche eventuell trainiert. Eventuell, je nachdem, was für eine Adaptionsfähigkeit man hat. Aber hey, do it. Nächste Frage.
Ja.
Ich gehe rein. Und zwar, ich versuche das, es sind 2 lange Fragen. Ich habe sie ein bisschen komprimiert, damit wir nicht komplett alles umschreiben. Ich bin 34 Jahre jung. Mhm. Seit 10 Jahren spiele ich Tennis, gehe unregelmäßig seit 2 Jahren ins Gym und seit 5 Monaten zum CrossFit. Aktuell, kurze Detailbeschreibung, dienstags und donnerstags gehe ich in die klassische Class, quasi, wo Skillteil, WOD und so weiter vorkommt. Montags und freitags zum Gym für einen klassischen Ganzkörperpart. Die Problem der Person ist, komme ich in den Teilen weiter wie Double Unders, Bar Pull-Ups, Snatch Clean und so weiter. Gefühlt fallen irgendwie alle Progressionen fürs CrossFit, bleiben alle Progressionen für CrossFit gänzlich auf der Strecke. Und die Person, wie gesagt, spielt dann noch 2-3 Mal die Woche Tennis.
Ah, okay. Viel Volumen.
Ja.
Ja.
Und abschließend alles aktuell etwas blöd.
Ja, okay. Ja. Genau, das wollte ich noch aufnehmen. Okay. Erster Punkt, ja, es ist viel Volumen. Und zweiter Punkt. Anscheinend ist klassische Skill-Teile der Class deckt wohl nicht genug ab, um Double Unders, Pull-Ups, Snatches, Clean and Jerks etc. zu lernen. Erstmal hier wieder würde ich mich hinterfragen, warum möchte ich das jetzt unbedingt lernen? Möchte ich? Ich muss mir, finde ich, zu 100% im Klaren sein. Möchte ich diese Zeit investieren, die es braucht, um einen Snatch, Clean and Jerk, Pullover, Pull-Up, Toast-to-Bar etc. gut zu sein? Oder möchte ich einfach nur fit sein? Dann kann ich akzeptieren, dass das nicht so schneller Progress ist. Und 2 Jahre ist in der Kraftsportwelt und der Crossfit-Welt nichts. Mhm. Also das ist super schnell. Ich habe gerade eine Physioklasse gecoacht, die ich im Thema Krafttraining betreue. Und habe denen gesagt, okay, ihr müsst jetzt erstmal 3 bis 5 Jahre Squat, Deadlift, Press etc. machen, bis ihr ein Gefühl dafür habt. Macht erstmal. Überanalysiert, ich krieg das erstmal hin, macht erstmal. 2 Jahre, 2-mal die Woche ins Gym ist nichts, das ist wenig. Ihr braucht Zeit. Also ihr müsst euch erstmal auch Geduld geben für das Ganze. Erster Punkt. Dann hinterfrag dich, warum möchte ich diese Dinge haben? Und wenn ich die wirklich aus einem tiefen Grund erreichen möchte, dann musst du Zeit investieren. Und dann musst du überlegen, ob vielleicht eine Tenniseinheit wegfällt, ob ich eine gewisse Zeit meine Warm-ups immer mit den Lifts hinterlege, was auch immer. Aber dann musst du irgendwie Zeit dafür schaffen, weil ohne Zeitinvestment kein Return. Also Skills wie das brauchen Invest, ohne Invest kein Return. Das sind so meine ersten Gedanken dazu. Was fällt dir dazu ein?
Was noch dazu kommt, ganz kurz, und dann kannst du gleich auch nochmal dazu was sagen, ist, ich habe einen Satz leider jetzt übersprungen, und zwar, teilweise bin ich auch dienstags beim CrossFit total müde und platt. Total müde und platt. Ja. Da ich ja montags schon den Grenzkörpertrag im Gym gemacht habe, plus Tennis spielen war.
Ja.
So. Meine Antwort darauf wäre, dann geh nicht zum CrossFit. Also wenn du müde bist. So, weil was bringt's? Ne?
Voll.
Aber wie siehst du das?
Adaption passiert, wenn du einen Reiz setzt, auf einem Reiz musst du dich erholen. Sehe ich also schon sehr ähnlich.
Ja.
Vielleicht kannst du das CrossFit so gestalten, dass der Tag genau der skilllastige Tag ist, wo du versuchst, einen Skill zu lernen, wenn das unter diesem leicht ermüdeten Zustand für dich funktionieren könnte.
Ja.
Sprich mit deinem Coach drüber. Sag deinem Coach, hey, ich war gestern im Gym plus Tennis spielen. Ich kann heute nicht All Intensity reingehen. Find eine andere Lösung. Wenn dein Coach Bock hat, mit dir zu arbeiten, findet ihr vielleicht eine Lösung. Vielleicht gibt es an dem Tag auch eine reine Weightlifting-Klasse. Vielleicht gibt es an dem Tag eine reine Skill-Klasse, die bei euch angeboten wird. Schau, ob du da irgendwie eine andere Option findest. Also voll ermüdet in High Intensity macht sehr wahrscheinlich keinen Sinn. Außer du bist Wettkampfathlet, da musst du es natürlich können. Aber wenn du kein Wettkampfathlet bist, dann wirst du mit dem nicht den Effekt haben, den du dir gerade wünschst.
Wenn wir CrossFit betrachten und gerade diesen Ansatz von relativ High Intensity
und
wenn ich müde bin, kann ich gar keine Intensität ausdrücken.
Ja,
das ist ja auch ein Problem. Das heißt, man macht zwar was, es ist nur gemacht, aber es entspricht ja auch nicht dem Stimulus dessen, was ich eigentlich haben möchte. Ja. Oder? Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, aber man aktiviert immer nur so komischerweise diesen Flight-or-Fight-Mode und nicht diesen Kompetenzbildungsmodus, wo ich sage, ich lerne was daraus. Weil all das, was ich hier gelesen habe, es wirkt nur auf mich, und das ist wirklich jetzt reine Interpretation, ist, die Person möchte ja lernen.
Voll, definitiv.
Aber unter totaler Ermüdung können wir nicht lernen.
Ja, sehe ich genauso.
Das ist so ein bisschen der Widerspruch. Und wir sehr oft sehen wir das. Also CrossFit ist ja unglaublich addicted. So, das macht ja, ich habe Bock drauf für viele. Ich will besser werden. Und ich versuche jede Class, die ich coache, versuche ich den Leuten Cues zu geben, wenn wir Intervalle machen. Hey, was ist denn heute der Score? Ich sag heute für dich, deine langsamste Zeit zählt. Ja, weißt du so?
Es ist
so
klein, zum Beispiel, klar, voll.
Fang ein bisschen langsamer an, als du wollen würdest. Am Ende wirst du aus der Stunde lernen können. Hättest du schneller machen können, hättest du langsamer machen können. Ja. Hey, welches Gewicht soll ich nehmen? Taste dich langsam ran, fahr dein System hoch, pack da nicht leicht das RX-Gewicht auf die Bar, so, ne, für den ersten Lift. Also, das sind alles Lernprozesse. Und ich glaube, gerade in diesem Falle dieser Fragestellung sollte sich auch nochmal jemand oder die Person Gedanken darüber machen. Anders direkt angesprochen, mach dir Gedanken darüber, wer auch immer du bist, mein Lieber oder Liebe, was willst du?
Ja, voll.
Willst du gut im CrossFit, Anführungsstrichen, sein? Willst du einfach nur fitnesstechnisch gut sein? Willst du gut im Tennis sein? Willst du gut im Tennis sein und nutzt CrossFit als Booster, um besser fitnessmäßig zu sein? Ja. Dann mach dir keine Gedanken über Double Unders oder Snatch oder Clean, weil das macht dich nicht besser im Tennis. Ja. So, ne? Also nutze einfach diese Fun-Komponente von CrossFit. Ja. So.
Genau, auch dieses Constantly Varied, dass du wirklich in diese Dinge reinkommst. Allein, wenn deine Skill-Teil 20 Minuten Double Under Work ist und du kannst es danach nicht, hast du trotzdem viel für dich mitgenommen. Das ist trotzdem geil. Und wenn du kein CrossFit-Athlet bist, musst du keine Double Unders können. Wenn du jetzt sagst, hey, du möchtest CrossFit, einen praktischen Tipp noch weg, nimm dir die Skills in hoher Frequenz als Warm-up. Double-Unders kannst du wohl auch auf dem Tennisplatz ein bisschen üben. Ja. Lifts, Empty Barbell Work kannst du im Gym auch als Warm-up machen. Ein Snatch-Warm-up. 2x5 Snatch Deadlift, 2x5 Snatch Pull, 2x5 Muscle Snatch, 2x5 Power Snatch, 2x5 Snatch. Das kannst du als Warm-up im Gym vor deiner Squat-Session machen zum Beispiel. Easy. Also du kannst dann schon solche Dinge in dein Training einbauen. Aber wenn du sagst CrossFit-Athlet, dann muss wahrscheinlich sehr viel mehr Fokus drauf kommen.
Und glaube ich, was mir auch wieder hier ein bisschen untergegangen ist, auch für uns beide, glaube ich, die Person hat seit 5 Jahren erst den Bezug dazu und geht zum CrossFit. Ja. Und die Erwartungshaltung zu sagen, 2 Jahre. Ey, oder? 2 Jahre ins Gym und seit 5 Monaten CrossFit.
Ja.
So. Und ich sag, und ich stehe jede Class, stehe ich da, wenn ich die Gruppe habe und sage, Leute, guck mal, hier ist RX. Gestern war ein geiles Beispiel, glaube ich. Gestern war drauf MRAP 12, Ascending Ladder, 10, 12, 14 Kalorien und so weiter, plus 3 Thruster schwer.
84 Kilo. Ich habe mir das Programm, ich habe das gesehen bei Cap und habe es mir nächste Woche selber ins Programm geschrieben, weil ich es sehr geil finde.
Ich kann es machen, ich bin ehrlich. Ja. Das ist jetzt aber nicht so, boah, ich bin krass, sondern ich sage, ich kann 85 Kilo Thruster, mache ich mich warm. Mein Max ist 105, 110 für ein One-RM, das ist okay. Ja. Ich mache damit 3 und ruder ein gescheites Tempo für 12 Minuten. Ja. Die meisten Leute hatten in der Class Frauen zwischen 30 bis 35 Kilo und Männer zwischen 45 bis 50 Kilo. Ja. Und ich sage, bis ihr hier ankommt, braucht das Jahre.
Ja.
Das dauert.
Bei mir hätte 60-70% in der Klasse nur Dumbbells.
Zum Beispiel,
auch möglich. Voll. Also ich bin da sehr streng, ich bin da wirklich dahinter, dass ich eben sehr vorsichtig arbeite. Ich gebe einen Großteil meiner Klasse, würde ich für dieses Workout Dumbbells geben.
Auch nochmal gut, weil es eine sehr gute motorische Komponente hat, mit den Kurzhanteln zu arbeiten. Auf jeden Fall.
Keine Front-Track, mein Squat muss nicht so perfekt sein wie bei einem Barbell-Squat. Also kommt weg von diesem CrossFit, muss immer dieser starre, feste Ding sein. Das muss jetzt 84 Kilo sein und ich mache Singles und stehe davor 30 Sekunden vor meiner Stange, bevor ich wieder eine Rap mache. No way. CrossFit ist sehr weit definierbar.
Ja, das stimmt. Cool. Sehr schön. Nächste Frage.
Yes. Jetzt bin ich dran. Ich bin, würde ich sagen, ein guter RX-Athlet. Beherrsche alle üblichen Skills, aber natürlich alles ausbaufähig und habe eine klare Schwäche, die ich kenne. Ich habe definitiv kompetitive Ambitionen, aber will kein reines Programming folgen, sondern gerne noch in die Klassen und daheim im Home-Gym trainieren. Ich gehe aktuell 2 bis 3 Mal die Woche in eine Class Cherrypicking und mache davon mein eigenes Ding, das ich aber selbst programmiere. Allerdings kann ich es immer wieder dazu, dass ich etwas übersehe und falsch einschätze und dann mein Grip, Beine, Schultern oder sonst was total überlade. Viel Progressionen, ausprobieren, Aber ich bin irgendwie im Ganzen nicht so zufrieden, wie es läuft. Ich will eigentlich kein fancy Shit, sondern nur einen soliden Plan, simplen Progressionen, 3 bis 4 Mal die Woche, 30 Minuten vor dem Training und dann in die Class oder einfach in ein Workout dranhängen. Und dann mach zum Beispiel und geh 3 Mal in die Klasse, einmal Oli-lästiges Wort, einmal Gymnastik-lastiges Wort, einmal beinlastig. Mache ich dann davor genau dasselbe, um Schwerpunkte zu setzen oder lieber was anderes? Dann habe ich dann aber schlimmstenfalls 3 Tage hintereinander immer wieder auf allem echt eine gute Belastung und kann es nicht regenerieren. Okay, sehr umfangreiche Frage. Wow, okay, leg du erstmal los.
Also, ich finde es erstmal sehr erstaunlich bei allen Fragen, die bisher da gewesen sind. Alle sind sich bewusst, wo eigentlich deren Problem liegt.
Ja.
Wollen aber nach dem Motto, gib mir, ich weiß, dass das nicht gut ist und ich weiß, dass es so nicht funktioniert, weil ich habe mir ja letztendlich selbst schon total klar die Antwort gegeben. Ich kann es nicht regenerieren. Es ist zu viel Belastung. Es ist zu viel Volumen. Ich kriege es nicht unter. Ich finde das lustig. Die Leute denken von uns, wir sind so Wizards mit so einem Zauberstab. Und wir können
machen jetzt alles besser.
Tick, tick. Ja. Und jetzt auf einmal sind wir diejenigen, die Tetris auf Master-God-Level beherrschen und können das alles zusammenpuzzeln, sodass es passt. Nein, wir arbeiten ja auch nur als Coaches mit den gleichen Ressourcen, die die Personen mit ins Spiel bringen. Ja. Das, was wir können, ist eventuell im Training mit der Zeit, das ein bisschen besser zu strukturieren, gemäß, jetzt kommt's, Evidenz, empirische Erfahrung, Selbsterfahrung, Best Cases und sagen so und so. Aber wie oft habe ich schon jemanden gehabt, der 30 Minuten vor dem Skill-Part sein Upper Body Strength Training macht und dann trotzdem gut seine Handstand-Push-Ups-Progression machen kann. Und dann habe ich genauso gut Athleten und Athletinnen gehabt, bei denen es das Feedback danach war, Alter, ich habe nach dem Strength-Upper-Body-Part vor dem Skill-Part meine Skill-Parts nicht mehr hingekriegt, weil ich ermüdet war. Ja. Also es gibt solche und solche. Und das ist halt das, womit man dann arbeiten kann und wir auf das Feedback angewiesen sind von Athleten und Athletinnen, um das anzupassen. In dem Falle finde ich super, wenn man ein guter RX-Athlet ist, das bedeutet, man beherrscht alle Skills, so wie beschrieben, dann würde ich mich fokussieren auf einen dieser Skills und würde beispielsweise sagen, wenn wirklich nicht viel Platz ist, um alles zu machen, versuche es nicht zu überladen, sondern versuche eine einfache Progression auf einen Skill zu nehmen. Und ich würde tatsächlich komplementär arbeiten, damit die Ermüdung nicht eintritt in so einem großen Maße. Also wenn du halt Lower Body hast, dann such dir einen Upper Body Skill, wie du vorhin schon gesagt hast, der dich weniger ermüdet. Oder mach es andersrum, wenn du Upper Body Endurance, Metcons hast oder irgendwas, dann such dir einen Lower Body Skill, den du damit umsetzen kannst. Das wäre mein Ansatz tatsächlich.
Ich habe hier 2 große Punkte. Punkt Nummer 1, du sagst, du trainierst dann manchmal noch zu Hause, machst so die Sessions nebenbei zu Hause, machst so Cherrypicking, programmst hier was dazu. Ich würde dir aus Grundlage erstmal ganz fest empfehlen, folge dem kompletten Programm deiner Box. Also mach diese 5, 6, was auch immer Tage, und bleib in dieser Struktur. Bei dieser Struktur hat sich irgendjemand extrem viel Gedanken gemacht. Wenn du da jetzt nur 2, 3 Parts rausnimmst und versuchst, den Rest selber besser zu machen, ist vielleicht der komplette Gedanke dieser Struktur über den Haufen geworfen. Ich würde dir also empfehlen, auch wenn du im Homegym trainierst, trainier trotzdem nach dem Programm der Class. Jetzt Punkt Nummer 2. Sprich mit deinem Coach in der Box, sprich mit dem, der das Programm gemacht hat und frag ihn doch einfach mal, was er machen würde, um mehr zu machen. Frag ihn, also wenn hier ein Athlet mich fragt, hey, die Stunde Training reicht mir nicht mehr, ich möchte noch Handstand Walk und Barmuscle-Ups und Top trainieren und ich brauche mehr Oberkörperzugkraft, wie soll ich das machen? Sprich mit deinem Coach, dafür hast du ihn, du zahlst im CrossFit viel Geld. Sprech mit euren Coaches, sprech damit, versucht, mit denen zusammenzuarbeiten. Vielleicht bietet er dir auch an, hey, lasst uns ein PT machen, dann mach ein PT bei ihm. Dann sprich nochmal, mach das im Detail. Oder okay, ich schreibe dir ein Programm on top. Sprich mit deinem Coaches. Jemand, der diese Struktur verfolgt, der hat safe mehr Plan, als wir das jetzt haben über diese Struktur. Ja. Oder auch, als du das hast, weil dir einfach vielleicht noch das Wissen fehlt. sprecht drüber, geht in Interaktion, geht in den Dialog und findet damit eine Lösung. Versuch es nicht selber zu überanalysieren. Ich habe zum Beispiel, lass mich überlegen, ich habe keine Ahnung von Handwerken. Ich bin der schlechteste Handwerker, den es gibt. Deswegen gehe ich, wenn ich was nicht hinkriege, zu einem Handwerker meiner Wahl und sage, bitte mach das für mich. Genauso ist der Coach für dich da. Der Coach weiß mehr, wie du es weißt. Du gehst zum Coach, hey, hier ist mein Geld, mach was damit. Lass dir also helfen. Und wenn wirklich das hundertprozentige Ziel ist, Ambition, Sport ist dir am wichtigsten, ich möchte diese Strukturklasse vielleicht verlassen, ich möchte jetzt mal einen Fokus aufs Training setzen, dann such dir einen Individual Coach, der dich komplett betreut und der alles für dich übernimmt. Ich finde, das sind die drei Lösungsansätze. Also entweder nimm das Klassenprogramm aus die Grundlage, lass dir von deinem Coach on top was schreiben oder nimm dir komplett einen individualisierten Coach. Weil das, was du dir hier an Stress machst, das ist brutal. Das ist richtig krass.
Ja, ich glaube, das kann auch zu, also wie gesagt, das Krasse ist einfach mal, man liest ja auch raus und die Person ist sich dessen auch komplett bewusst. Ne?
Ja.
Und einfach ja, mal, voll. Einfach, was ich sagen würde ist, nimm dir den Text, den du uns jetzt geschrieben hast,
ja.
Schreib ihn dir nochmal ab, lies ihn selber nochmal 3 bis 4, 5 Mal und stell dir vor, diese Frage, so wie du es uns gestellt hast, hat dir jemand anders gestellt.
Ja.
Ich glaube, das hilft manchmal ganz, ganz gut, das, die eigene Haut nochmal zu verlassen und das aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten und dann zu sagen, wo sehe ich hier Verbesserungsmöglichkeiten, wo kann ich reingehen, was kann ich machen, aber auf jeden Fall genau mit der Art und Weise auch zum eigenen Coach zu gehen in der Box und das anzusprechen. Ich glaube, das hilft an allererster Stelle. Es ist ein kleiner Ansatz, aber es ist, glaube ich, einer derjenigen, der am nächsten ist, die man halt greifen kann, auf jeden Fall. Finde ich.
Nächste Frage. Yep. Du bist dran.
Sehr interessante Frage. Ich weiß auch, von wem es war. Sehr schön. Liebe Grüße an Johannes. So ist mein Nachbar. Warum sagen wir immer, weil ich habe ihn langsam angefixt. Und wenn er das jetzt hört, dann weiß ich, der muss jetzt langsam mal in die Box zu mir kommen und hier mal trainieren. Ne? Ja. Sehr gut. Warum sagen wir sehr oft, oder nein, anders, warum sagen wir immer Affiliate und nicht unsere Box?
Ja, bei mir hat das einen sehr, sehr einfachen Grund. Wenn mit Leuten kommuniziere, die von CrossFit keine Ahnung haben und ich Box sage, es wird gar nichts verstanden. Dann denken sie, ich denke auf eine Kiste oder sowas, weil wir ja da Boxjumps machen.
Kampftraining, also Box.
Box ist so verwirrend,
dass
ich noch mehr Verwirrung zu dem Thema CrossFit schaffe. Wie gesagt, ich hatte gerade eine Physioklasse hier. Die haben sich davor CrossFit-Videos angeschaut und hatten dann Angst auf das, was auf sie zukommt. Und dann war so, das war ja voll cool und das war ja gar nicht so schlimm und das hat ja mega Spaß gemacht. Und
Ja,
genau deswegen sage ich eben nicht Box, weil jeder Angst dann davor hat und das so schlimm ist. Deswegen nutze ich auch gerne das Wort Affiliate oder mit ganz Fremden, die nicht in dieser CrossFit-Bubble sind und das sind 80% meiner Mitglieder, da sage ich tatsächlich Gym. Ja. Also ich nenne meine Box Gym, weil das sehr viel zugänglicher ist für die Leute. Wenn ich zu jemandem Fremdes, der nicht in der CrossFit-Bubble, ich gehe jetzt dann in die Box, sage, no chance, der checkt einfach nicht, was ich sage. Deswegen nutze ich sehr gerne andere Terminologie.
Ich glaube auch, Affiliate ist vielleicht für viele so ein bisschen verwirrend, weil das halt kein deutscher Begriff eigentlich ist. Ne? Also ich habe mich auch lange dafür eingesetzt, gerade als ich noch diese Verbandsthematiken immer mitgemacht habe und halt sehr offiziell unterwegs war, habe ich versucht, das Wort Affiliate und Box halt zu meiden. Also ich habe halt wirklich auch, so wie du gesagt, habe ich mir den Terminus einfach von der Semantik her gesagt, hey, ich nutze das Wort Gym. Ne, CrossFit-Gym, Functional-Fitness-Gym, Trainings-Gym und so. Und ich glaube, bei uns schwirrt das alles parallel irgendwie, weil du und ich, wir sind affiliated. Das bedeutet, wir haben eine offizielle Lizenzierung mit CrossFit. Ja. Wir sind mit denen vertraglich im Reinen, sind gebunden, wir zahlen eine gewisse Summe X. Mittlerweile sind das $4,500 im Jahr. Kann man ist ja Transparenz. Dafür, dass wir den Begriff CrossFit nutzen dürfen. CrossFit an sich ein geschützter Brandname, es ist eine Marke. Sie haben ganz, ganz viele. Das Lustige ist, sie können CrossFit nicht schützen lassen für einen Sport oder eine Sportart. Das geht nicht. Aber CrossFit hat es sehr, sehr geschickt gemacht, indem sie auf ganz, ganz viele Elemente einfach ein Patent haben.
Ja.
Ob im Merch, ob im whatever, Marke einfach. Die Marke ist geschützt. Punkt. Ja. Und dadurch sind wir dazu angehalten, halt diese Affiliation zu machen. Und ich finde, es ist auch gut, wenn wir uns damit identifizieren, sehe ich das nicht als einen krassen, eine Ausgabe. Ich sehe es als ein Invest, um die Leute zu erreichen und diese Methodologie halt auch näher zu bringen. So.
Ja.
Es gibt einige, die haben kein Affiliation, kann man ehrlich sagen, bieten aber trotzdem Training an nach der CrossFit-Methodologie.
Ja.
Und wie man die dann benennt, ist immer so eine Sache. Also mit Affiliate möchte ich immer persönlich hervorheben, das ist eine offizielle CrossFit-Box, die ist affiliated, lizenziert. Ja. Und dann gibt es noch andere Gyms, die sind vielleicht einfach nur da, sind Box. Ja.
Ja.
Und der Ursprung.
Ja, mach du das fertig?
Kannst du den Ursprung erklären von der Begrifflichkeit Box? Das ist immer interessant, glaube ich. Nee,
tatsächlich nein.
Ich habe nichts dazu gefunden konkret, aber es scheint den Ursprung zu haben, dass das damals sich Leute so in Garagen getroffen haben. Das war so Garage-Style und es war meistens immer in irgendwelchen Lagerhallen. Und so ist dann langsam dieses Box entstanden, so gesehen.
Okay.
Aber ob das jetzt so wirklich ist, weiß ich nicht.
Bei mir gibt es noch, was mir jetzt noch zu dem Thema einfällt, warum ich nicht Fitnessstudio benutze. Ich finde, der Begriff ist so negativ behaftet. Deswegen benutze ich zum Beispiel nie das Wort Fitnessstudio oder was gibt es da noch? Ja, halt so die Studio aus Abkürzung oder sowas. Das finde ich ist immer negativ behaftet. Dementsprechend, wenn ich zum Beispiel mit älteren Leuten spreche oder auch mit Behörden oder sowas, dann benutze ich zum Beispiel Trainingsstätte oder Trainingshalle oder Trainingsraum. Also ich benutze solche Wörter, weil das mir sehr viel mehr Identifikation gibt wie Fitnessstudio. Studio gibt mir gar keine Identität. Gibt mir anonymer Raum. Leute machen, was sie Bock haben, kommen vielleicht auch gar nicht. Vertragsmitgliedschaften, die tot rumliegen.
Ja.
Also Fitnessstudio ist bei mir immer negativ behaftet. Deswegen benutze ich Trainingsstätte, Trainingsraum, Gym, Box, Affiliate sehr viel lieber wie zum Beispiel Fitnessstudio.
Ich finde immer so Wortspiele oder beziehungsweise Worthistorie und die Suche danach finde ich immer super cool. Und das Wort Studio hat ja eigentlich ich habe gerade nochmal selbst geguckt, das kommt ja so aus dem künstlerischen Bereich, so Atelier beispielsweise, beziehungsweise Produktionsstätte für Medien.
Okay, krass.
Und dann ist so die Frage, wie kam das in das Wort Fitness hinein? Weißt du so?
Ja,
vielleicht
stimmt.
Bodybuilder, das Schaffen eines krassen Körpers, Kunst, weißt du, so an der Form. Also das finde ich auch wieder...
Formen, ja, voll.
Finde ich voll krass. Also ich finde,
was das in meinem Kopf sofort wieder positiver macht, tatsächlich. Wenn das der Ursprung war, dann macht das in meinem Kopf gleich wieder so, oh, das ist ja eigentlich ganz cool.
Ja, nice. Nächste Frage, die ich dir zurückspiele.
Yes.
Training mit wenig Zeit, was in den Fokus rücken, ist ja wirklich redundant neben was wir vorher, glaube ich, gemacht haben.
Ja.
Aber gerne, nimm gerne Bezug dazu, Max.
Ja, was in den Fokus rücken. Kommt auch wieder ein bisschen auf das Warum an.
Ja.
Pass auf, wenn dein Ziel ist, im Alltag dich gut zu fühlen, fit zu sein, Longevity, Sport, Spaß etc., dann nimm in den Fokus, dass du vielseitig trainierst, geh in die Box, mach das Klassenprogramm, hab Abwechslung drin, mach mal was Neues, was du sonst nicht machst, geh auch mal wieder Fußball spielen, geh mal mit Freunden eine Runde Tennis spielen, geh mal schwimmen, stell dich mal auf ein Stand-Up-Paddleboard, hab Alltagsbewegung, hab Spaß. Lass uns das als Überbegriff setzen. Wenn dein Ziel ist, CrossFit als Wettkampfsportart zu machen, aber du wenig Zeit hast, dann musst du einen anderen Weg finden. Mehrere Ansätze. Finde Dinge, die mehrere Dinge mit einer Klappe schlagen. Bei mir, jetzt mal auf mich gesprochen, bei mir zum Beispiel wird mein Gewichtheben besser, mein Power-Output besser, wenn meine Kraft nach oben geht. Heißt, würde ich in den Fokus setzen, Kraftaufbau. Bei anderen kann das sein, deine Kraft ist voll geil, du hast einen geilen Power-Output, deine Skills sind on point, aber deine Ausdauer ist richtig scheiße, dann kannst du den Fokuspunkt Ausdauer setzen. Oder eigentlich, Kraft ist super, Ausdauer ist super, aber ich bewege mich wie ein Stock, bin sehr immobil, habe keine Koordination, dann wäre vielleicht mein Fokuspunkt, das koordinative Training mehr in den Fokus zu rücken. Ansonsten, was habe ich sonst noch? Wenn CrossFit als Wettkampfsportart mein Fokus ist und ich Wettkämpfe machen möchte und besser werden möchte, setze ich das in den Fokus, was ich nicht gut kann. Also zum Beispiel einen 4- oder 6-Wochen-Block fokussiere ich Upper Body Gymnastic Pull. Oder Weightlifting und versucht den Rest noch so mit Touches zu erhalten, aber eben so auf eine Maintenance zu setzen, dass ich es nicht verliere, dass es nicht besser wird, aber auch nicht schlechter wird. Das mal so die zwei Punkte. Also entweder differenzieren, wenn ich nur Bock habe, Longevity, Gesundheit, Spaß, dann Klassenprogramm, viel Varianz, weniger an Progressive Overload etc. denken, ein Teil pro Tag, viel Alltagsbewegung, nebenbei mal ein paar Kettlebell Swings, mal hängern, mal spielen mit den Kindern, Spaß haben. Ansonsten genau. Fokuspunkte setzen und sehr stoisch sein und daran trainieren.
Was Fokus ja bedeutet.
Hm, ja, also, was sagst du dazu?
Same, same, definitiv. Also erstmal wieder ganz, ganz kurz raus aus diesem Element. Was ist eigentlich wettkampforientiertes Training? Was bedeutet es, ein kompetitiver Athlet oder eine Athletin zu sein? Diese Fragestellung, die klärt sich mir nicht zu. Also da wird zu wenig drüber geredet. Und das, wir haben es ja oft in jeder Folge eigentlich, dieses Thema, dass CrossFit ja auch zum Negativen dazu beigetragen hat, dass sich jeder als ein Athlet oder eine Athletin identifiziert, egal auf welchem Level sie diesen Sport betreibt. Und das ist es immer nicht, wenn halt der Sport im Lebensmittelpunkt einer Person ist, dann ist es halt auf jeden Fall auch zu Recht ein Athlet oder eine Athletin, so gesehen. Ja. Alles andere ist so Hobbysport, Freizeitsport. Im Englischen gibt es viele, viele Wörter, die viel besser da reinpassen. Einfach Recreational Sport, whatever. Ja. So, ne?
Ja.
Und dass diese Definition muss gefunden werden für einen selbst. Aber das kann man auch nur, aber unabhängig der Worte geht es ja um die Sache. Ja. Und in den Fokus immer das rücken, was einem sehr, sehr wichtig ist in dem Moment. Mhm. Und dann muss man halt, wie du sagst, stoisch daran arbeiten. Leider mehr Fokus auf Progression anstatt auf Varianz.
Mhm, genau, sehe ich auch.
Das ist dann mit Fokus halt definitiv auch, glaube ich, besser abgedeckt. Und dann geht's voran.
Ja, glaube ich auch tatsächlich. In der Frage, und ich habe die auf Instagram bekommen, da war die Erweiterung noch, warte, ich lese sie noch mal ganz kurz. Da war die Erweiterung eben, lieber konzentrierte Zeit auf ein Ding oder weniger Zeit auf mehrere Dinge. Und ich würde in dem speziellen Fall, weil ich dich auch kenne, ich würde mehr Zeit, wenn es wirklich sportlich weitergehen sollte, mehr Zeit auf das eine Ding, was dich aufhält, anstelle von weniger Zeit auf viele Dinge sagen.
Je nachdem, wie wichtig es einem ist, ne?
Ja,
das ist so ein bisschen
natürlich. Action. Man muss selber definieren, was soll daraus kommen.
Ich habe heute eben, heute habe ich nur gelesen, Action defines priorities.
Mhm. Definitiv war, voll.
Also das, was ich mache, das zeigt mir halt, wer ich bin und was ich will, so gesehen.
Ja.
Ne?
Ja. That's it. Genauso. Gut, nächste Träne.
Ich frage dich, mal, weil das ist eher so dein Ding, auch wenn ich gerade, und wir haben vorher vor dem Podcast schon drüber geredet, warum trainiert Max immer barfuß?
Ja.
Meine wilde These ist,
der gute Max kann sich keine Schuhe leisten. Richtig. Ich versuche es zu erklären. Ich sehe barfuß sein tatsächlich als sehr natürlich an. Also ich sehe davon den Effekt, dass mein Fuß einfach mehr arbeitet. Ich sehe davon, dass ich eine bessere Kraftübertragung habe und mir nebenbei, ohne etwas extra machen zu müssen, mir etwas Gutes tue. Ich bin jemand, der mit den Füßen immer wieder Probleme hat. Also ich bin jemand, der dazu neigt, dass die Füße anfangen zu brennen bei High Jumping Volume, Double Unders, Bar Facing Burpees und solchen Geschichten. Ich bin jemand, der sich auch schon mal die Achillessehnen entzündet hat, der schon mal fast einen Ermüdungsbruch im Fuß hatte und so weiter und so fort. Ich bin jemand, der ja so viel Zeit hat mit einer Box und deshalb auch noch nebenbei Fußmuskeltraining machen möchte. Nee, eben nicht. Deswegen trainiere ich eben gerne barfuß, weil ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Punkt Nummer zwei. Ich finde, die meisten Schuhe nehmen uns sehr weit weg aus dieser natürlichen Beweglichkeit. Die meisten Schuhe sind sehr eng geschnitten. Wenn man meinen Fuß oder einen normalen Fuß anschaut, ist vor allem der Vorderfuß sehr breit. Meine Zehen können sich sehr viel mehr bewegen. Mein Fuß hat wirklich eben Muskulatur drauf, die damit mehr gefordert wird. Und ich habe damit einfach einen großen Effekt und einen sehr gesunden Effekt, mit dem ich nebenbei etwas erreichen kann, ohne dass ich nochmal Fokus drauflegen muss. Ich bin auch jemand, der sehr viel Barfußschuhe trägt, auch in der Freizeit, auch zum Coachen. Ich habe zum Beispiel am Wochenende war ich auf einer Hochzeit, ich habe Barfußschuhe in sehr schick. Heißt, ich trage dann da auch Barfußschuhe und nicht einen Lederschuh, der vorne schmal zuläuft, sondern der vorne eben auch breit ist, weil es einfach mir gut tut. Also ich habe für mich festgestellt, ich setze meine Gesundheit als große Priorität in meinem Leben und dementsprechend investiere ich auch mein Geld dahin, dass ich Barfußschuhe trage, die natürlich viel Geld kosten, aber die mir helfen, meine Gesundheit zu erhalten. Und ich hoffe damit langfristig einfach gesünder zu sein und damit gesünder wegzukommen. Genau, das ist mein Grund, warum ich barfuß trainiere oder Barfußschuhe trainiere.
Schön.
Sehr schön. Was sagst du dazu?
Also, wir haben nicht
Barfußschuhträger.
Also, paar Points. Mich interessiert, ich weiß nicht, gibt es draußen, Max, du bist eher Evidenz, gibt es irgendwas zu dem Thema Training barfuß, nicht barfuß? Gibt
nicht es wirklich, was? Nein, tatsächlich zu wenig. Würde ich mir auch mehr wünschen.
Würde ich mir also gerne
auch mehr Anekdoten wissen bei mir.
Ja. Persönlich bin mit Schuhen groß geworden. Anders, ich bin genauso wie alle Menschen auf dieser Welt barfuß geboren. Ich bin zur Welt gekommen. Deswegen finde ich deine erste Aussage, du siehst barfuß sein als etwas Natürliches, finde ich so, warum musst du es so sehen? Es ist natürlich. Es ist das Natürlichste dieser Welt. Voll. Und das Lustige ist, wie da in unserem gesellschaftlichen Kontext, wie Menschen drüber denken, wenn wir auf der Straße jemanden sehen, der barfuß geht.
Ja, und ich habe das auch schon gemacht. Ich bin auch schon barfuß durch die Stadt gelaufen.
Also und wie komisch du angeguckt wirst.
Ja.
Weißt du? Und das finde ich so krass. Das ist so verrückt. Ich persönlich sehe jemanden, der barfuß läuft und kann mir nur zwei Gedanken denken, oh, Person tut mir leid, weil kann sich keine Schuhe leisten. Ist eventuell vielleicht jemand obdachlos auf der Straße oder sowas in der Art. Also das ist traurig, wenn es so ist. Ja, weißt du, was ich meine? Das andere ist, hey, oh, cool, ein Hippie. So dem Motto, weißt du? Hey, ist cool, do it, so, weißt du? Und dass man das nicht wertet, das, glaube ich, ist müsste ein großer Schritt sein. Das andere ist, ob Männer Röcke tragen dürfen oder nicht, auch nochmal eine ganz andere Frage, so, weißt du, was ich meine? So, do it, Alter, so, weißt du, was ich meine? Ich wünschte mir, ich hätte den Mut und würde im Rock rumlaufen den ganzen Tag. Warum? Weil es einfach entspannt ist. Weißt du, und ich mich nicht in den Sack einklemme in so einer scheiß Boxershorts, Alter.
Ja.
Weißt
Lass uns auf ein kleineres Thema zurücknehmen. Ich laufe zum Beispiel auch sehr viel ohne Shirt rum. Für viele ist das, der Angeber und der ist so arrogant, weil er seinen tollen Körper zeigen möchte. Ja. Soweit denke ich gar nicht. Für mich ist es einfach nur, es hat 30 Grad, ich habe keinen Bock, ein Shirt zu tragen, weil mir ist einfach warm. Ich will einfach nicht. Auch gerade, als ich hier die Physioklasse gecoacht habe, es war einfach fucking warm in der Halle und ich habe irgendwann entschieden, so, Leute, es tut mir leid, aber ich ziehe jetzt einfach das Shirt aus, weil mir ist einfach heiß.
Ja.
Und ich finde, man darf sowas nicht immer überbewerten.
Wer war denn das jetzt? Und ich kriege ja so viel Reize einfach mit und ich habe es mitgekriegt beim Battle of Line, dass jemand gesagt hat, warum ziehen die denn ihr Shirt aus? Guck mal, wie die aussehen.
Ja.
Finde ich nicht cool.
Ich auch nicht.
Weil, was hat denn das damit zu tun? So, weißt du, was ich meine? Ja, so, also Body-Shaming, unterste Schubkarre, finde ich so. Voll. Total unnötig im Endeffekt.
Ja.
Und also, weißt du, so, das sind die Dinge. Deswegen, barfuß laufen, Leute, wenn ihr könnt, macht's doch. Aber wir sind voll abgeschweift. Sorry, mein Fehler. Ich persönlich weiß ich nicht, warum. Ich habe viele Sportarten gespielt, wo du halt spezielles Schuhwerk brauchst. Also ich habe Fußball gespielt, geht nicht ohne Schuhwerk. Du brauchst das. Basketball gespielt, geht mit flachen Schuhen. Mittlerweile mache ich es auch. Aber du hast halt den Aspekt, dass du dir öfters den Fuß verletzt, Knöchel umknickst und so, wenn du keine hohen Knöchelschuhe trägst, beispielsweise. Also es gibt bestimmte Gründe dafür. So.
Ja.
Fährst du Schlittschuh, wirst du halt auch nicht mit flachen Schuhen laufen, fährst du halt auf Kufen und hast halt dicke, fette Schuhe, damit der Sprunggelenk stabil drin ist.
Ja, das macht Sinn.
Macht Sinn. Und wir haben halt gelernt, einfach über die Jahre Schuhwerk zu tragen, warum das jetzt so ist und wie viele Menschen sich über fucking Schuhe auch definieren, Alter. Weißt du so? Ich als Kind auch. Ja. Ey, ich hab den neuesten Jordan und so, weißt du? Also, es ist ja tief in uns drin. Ja. Training, jetzt meine persönliche Sicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich müsste tiefer in mich gehen. Aber ich finde es kritisch, wenn jemand im Training in der Class keinen Schuh anhat, bin ich ehrlich. Okay. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, die Verletzungsgefahr ist, aber es ist sehr individuell. Ist aber wiederum ein anekdotisches Denken. Ne? Ich glaube, es ist größer, wenn jemand auf die Box springt, Splitter, abrutschen.
Ja.
Ich glaube, auch wenn dir eine Hantel auf den Fuß fällt, ist es, glaube ich, auch wenn da nur ein kleiner, dünner Schuh drumherum ist, glaube ich, schützt das den Schuh ein bisschen mehr, als wenn das auf Barfuß fällt, so, weißt du?
Ja.
Also das sind nur meine persönlichen Meinungen dazu.
Ja.
Ich persönlich laufe seit zwei Tagen aber barfuß, weil wir gerade vorher drüber geredet haben und du sagst, Verdacht auf Belastungsfraktur. quasi bei mir im Vorderfußbereich. Ich habe jetzt ein paar Tage einen Arzttermin, ich lasse das abchecken. Bei mir hat es aber wahrscheinlich mehr was mit dem Laufen zu tun und der Überlastung, weil ich viel gelaufen bin, obwohl ich lange nicht gelaufen bin.
Ein Punkt noch ergänzend bei mir, Gewichtheben mache ich auch in Schuhen und Workouts mache ich auch zu 90% in Schuhen.
Aber gut zu
also
wissen.
Also auch sobald Rope Climbs, Burpee Box Jumps, Barbell Cycling, sobald Ergometer, wo ich auf die Füße auf eine Plattform oder sowas stelle, trage ich auch Schuhe. Also auch ich mache meine Workouts ganz normal in Regel mit Schuhen. Nur eben zum Beispiel jetzt, lass das mal ein Workout sein wie 20 Minuten M-Rap, Ski-Erg, Burpees und Dumbbell Snatch, da trage ich keine Schuhe. Das mache ich zum Beispiel barfuß.
Ah, okay.
Weil ich es nicht brauche.
Aber jetzt wollte ich gerade schon meine Rückschlüsse daraus ziehen und würde sagen, immer wenn Max bei Instagram keine Schuhe anhat, dann ist das leicht für ihn. Und wenn es intensiv wird, trägt er Schuhe.
Ja, das war früher tatsächlich ein bisschen so, wirklich. Aber zum Beispiel sowas wie Squatten kann ich sehr schwer ohne Schuhe.
Ja.
Sowas wie High-Speed-Turnover-Geschichten, wo der Fuß Friction am Boden hat, sowas mag ich zum Beispiel auch nicht ohne Schuhe. Also ist immer sehr abhängig von dem, was ich gerade mache. Yep. Rope Climbs zum Beispiel gehen gar nicht ohne Schuhe. No chance.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendjemand das ohne Schuhe kann. So außer Tarzan.
No chance.
Gefühlt so.
Machen wir nicht.
Mir tun die Füße weh mit Schuhen. Rope Climbs.
Ja, so. Ohne Knee-Sleeve. Ja, no chance.
So. Und abschließend.
Yes.
Lieblingsfrage. Mit einer einfachen Antwort, glaube ich, Max. Let's go.
Welcher Körperfettanteil bei Männern?
Warum ist diese Frage so? Warum spielt das eine Rolle?
Warum spielt das eine Rolle? Ja, voll. Ich müsste, meine Antwort, wenn mir diese Frage jemand stellt, wäre, für was? Ja. Körperfettanteil für was?
Ja.
Als CrossFit-Athlet, der zu den Semifinals fahren möchte, sehr wahrscheinlich irgendwo unter 10-12%, weil du sonst unnötig Fett mit dir rumträgst.
Aber noch nicht mal bewusst gedroppt, sondern es kommt einfach. Weißt du,
aus
so?
Folge dieses ganzen Trainings und Co.
Ja.
Für Longevity, Gesundheit wahrscheinlich irgendwo so um die 15%, weil du drüber wahrscheinlich einfach zu viel viszerales Fett mit dir rumträgst. Dann anders gefragt, für jemanden, dem seine Gesundheit egal ist, sehr wahrscheinlich auch der Körperfettanteil egal. Also welcher Körperfettanteil bei Männern ist sehr schwer zu beantworten, weil die Frage nicht genug definiert ist, meiner Meinung nach.
Wofür
auch? Ich würde eben in dem Gesundheitsbereich sagen, irgendwo unter die 15, um die 15% ist absolut alles fein, musst du dir keine großen Gedanken machen. Ich bin keiner, der Anti-Body-Shaming ist. Ich bin für so eine Frage, wie du gerade gehört hast, warum zieht dir das T-Shirt aus? Das ist das allerletzte, verurteile ich ohne Ende. Ich bin aber keiner, der es gut heißt, zu sagen, okay, es ist gut, dick zu sein. Ich bin hier sehr faktengeprägt. Ich bin jemand, der sagt, okay, wir wissen, ab einem gewissen Fettmasse hast du ein sehr höheres Sterblichkeitsrisiko etc. Ich bin schon jemand, der sagt, okay, du solltest deinen Körperfettanteil immer im Griff haben, du solltest dich darum kümmern. Außer dir ist deine Gesundheit egal und du möchtest das auch bewusst so kommunizieren, dann ist das in Ordnung für mich, natürlich. Aber um gesund zu sein, sehe ich so um die 15% absolut als ausreichend. Das muss nicht 12%, 10%, 8% sein. Also ich selbst, ich habe tatsächlich vor 3 Wochen eine Messung gehabt, ich bin bei 9%. Und damit fühle ich mich wohl. Ich muss nicht restriktiv essen. Ich komme aber auch gar nicht höher, weil eben mein Trainingsvolumen auch sehr hoch ist.
Was
denkst du dazu?
Persönlich bin ich sehr, sehr lange mit knapp 10%, 11%, 12% rumgelaufen. Ich finde es schon sehr attraktiv, aufzustehen am Sport, am Bild. Das ist aber, wie gesagt, eine Bildsache. So, ne? Hey, ich bin ripped, shredded, das so, weißt du, was ich meine?
Gedacht. Ich denke da immer gar nicht dran. Das ist immer
lustig.
Das fällt bei mir komplett weg.
Und das ist halt krass, ne? So, weil das hatte ich schon. Jetzt mittlerweile ist mir das egal. Eine Sache, die wir aber berücksichtigen müssen, ist, glaube ich, wenn wir uns natürlich indigene Völker angucken, weißt du, so klassische Menschengruppen, die vor irgendwelcher Kolonialisierung oder vor irgendwelcher Staatsgründung irgendwo gelebt haben. Und es gibt heute noch isolierte indigene Völker in bestimmten Regionen dieser Welt, die haben kein Übergewicht.
Ja, voll.
Ja, die haben das nicht. Das ist halt, weißt du so, die haben, ich schätze mal, einen Körperfettanteil, wenn wir ihn jetzt messen würden, die wären wahrscheinlich genau in den Bereichen, die du genannt hast. Irgendwas zwischen 10-15%. Die Frauen wahrscheinlich, weil das natürlich sehr klassisch, ne, die Frauen stillen die Kinder und so weiter, ne, von Geburt an sehr lange und betreuen sich und haben einen etwas leicht höheren Körperfettanteil. Das liegt aber natürlich auch, weil Frauen grundsätzlich auch einfach hormonell
weniger körperliche Aktivität haben, mehr für die Kindererziehung dort sind in den Stämmern voll.
Sehe ich genauso. Und das ist etwas, was ganz, ganz interessant ist zu beobachten. Und daran können wir uns gut orientieren. So.
Oder auch in den sogenannten Blue Zones, also in den Zonen der Welt, wo Leute am ältesten werden, ist Übergewicht meistens kein großer Faktor.
Japan.
Vielleicht ist das ein Thema, was wir in den nächsten Podcast besprechen können, so dieses Longevity-Thema. Ein Thema, was ich selbst brutal interessant finde.
Ja.
Langlebigkeit. Wie kann man gesund, glücklich, lang alt werden, richtig alt werden, ohne gebrechlich zu werden. Ich glaube, das ist so ein großes Thema und da beschäftige ich mich eben sehr viel damit. Eben mit Blue Zones, eben auch mit den Urvölkern. Wie sieht die Ernährung aus? Was spielt da noch mit rein? Und es sind sehr viel mehr Dinge, die da mit reinspielen.
Ja.
Und ein unheimlich geiles Thema. Und dementsprechend, ich glaube, ein Körperfettanteil ist eine logische Schlussfolgerung von einer Lebensweise, die sich komplett durchzieht. Mit Bewegung, mit Stressmanagement, mit so Dingen wie natürlich die Ernährung, mit Training, mit auch deinem sozialen Gegebenheiten und allem weiteren, was da so reinspielt. Deswegen glaube ich, ist damit die Frage dann viel besser beantwortet, wie mit nur, was ist ein Körperfettanteil?
Ich habe das mal aufgeschrieben, gleich für unsere nächste Folge. Tatsächlich.
Longevity.
Ja. Finde ich gut.
Finde ich sehr cool.
Max, ich glaube, wir sind am Ende dieser heutigen Folge. Eine Stunde haben wir jetzt gefüttert mit ein paar Anekdoten, aber auch mit einigen einfach, glaube ich, primär mit Erfahrungen zu den einzelnen Fragestellungen. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Leute, die uns hier zugehört haben, die Fragen auch gestellt haben, etwas mit diesen Antworten anfangen können. Ansonsten, Leute, gilt wie immer, wenn ihr das Ding bei YouTube seht, hinterlasst uns Kommentare, hinterlasst bitte ein Like, abonniert den Kanal. Auf der anderen Seite, egal ob Spotify oder wo auch anders, auf welchem Podcast-Kanal ihr seid, schreibt uns über Instagram @max.albatros oder mir @coach_lazar, wenn ihr was dazu habt, auch für die nächsten Folgen. So viel zu mir, von mir, Entschuldigung.
Ja. Erzählt uns weiter, erzählt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Ich glaube, auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach wichtig.
Wenn ihr
was mitnehmen konntet, erzählt denen, sagt Bescheid, hey, das war cool, hör da mal rein. Wir freuen uns über jeden Hörer.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich danke euch. Wir wünschen euch einen schönen Einstieg in die Woche, wenn ihr den Podcast gehört habt. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis bald. Ciao, ciao.
Jo.
Das war wieder sehr schön.